Was können wir sagen über unseren Planeten Erde? Er ist schön und er ist geschunden zugleich. Es gibt inzwischen kein Fleckchen Erde mehr rund um den Globus, das noch unbeeinflusst ist von Menschenhand. Und inzwischen sagen nicht wenige, das allergrößte Problem dieses Planeten ist die Anwesenheit der Gattung Mensch. Wenn es den Menschen nicht gäbe, ja, herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und diesmal ist Philipp Richter gekommen von der Ruhr-Uni Bochum, um den Aufklärer Immanuel Kant, ja, wie soll man sagen, in ein fiktives Gespräch mit einem prominenten Philosophen des 20. Jahrhunderts zu versetzen und zu verwickeln, nämlich mit Hans Jonas. Unser Thema: soll eine Menschheit sein? Fragezeichen. Willkommen, Herr Richter.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein, dass wir ins Gespräch kommen über Hans Jonas und Kant.
Ja, fangen wir mit Kant an. Also, wir würden ihn heute konfrontieren mit der Vorstellung, dass dieser schöne blaue Planet frei von Menschen wäre. Was hätte Kant wohl bei dieser Vorstellung gedacht und gesagt und geschrieben?
Ja, Kant wäre erstmal sehr erstaunt gewesen. Er kann sich die Welt kaum ohne eine Menschheit vorstellen. Und man muss es auch zeitlich einordnen. Ja, Kant ist ein großer Fan des Bacon-Projekts von dem Philosophen Francis Bacon, der eine Utopie formuliert hatte, 1627. Er formuliert die Utopie, dass wir Menschen durch naturwissenschaftliche Forschung und durch ingenieurmäßige Umsetzung die Natur zum Wohle des Menschen optimal ausnutzen.
Also im Grunde ist alles das, was wir hier vorfinden, wie ein gedeckter Tisch, dazu da, dass es uns gut geht, dass wir uns frei bedienen und entwickeln?
Ja, richtig. Also man muss sehen, für Bacon ist das zeitgenössisch eine Utopie, also ein Nichtort, sondern die Menschen sind ausgeliefert Naturkatastrophen, Hungersnöten und es geht ums Überleben. Und deshalb möchte er, dass wir ein anderes Verhältnis zur Natur einnehmen. Und genau das hat Kant fasziniert.
Ist das ein Machtprojekt?
Das ist ein Projekt der Bemächtigung des Menschen, in die Lage zu kommen, die Natur zu nutzen und ihr nicht mehr hilflos ausgeliefert zu sein.
Und es ist ein Wissensprojekt. Also geschehen soll das alles, indem wir immer klüger werden. Vielleicht ist es das, was Kant so begeistert hat an diesem Bacon-Projekt.
Ich glaube, genau das war es, was Kant begeistert hat. Er hat ja auch die Kritik der reinen Vernunft diesem Francis Bacon gewidmet.
Ah.
Ja, und sagte tatsächlich, also der ist ein Vorbild, weil der die naturwissenschaftliche Forschung so groß gemacht hat. Und das hilft uns, meint Kant, in unserem Generationen- und Gemeinschaftsprojekt Wissenschaft und Bildung wirklich zu einer gerechten Welt zum Wohle des Menschen zu kommen.
Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, nicht in eine intellektuelle Klugscheißerei zu verfallen und dem Kant vorzuwerfen, was er alles hätte schon wissen müssen, wie das enden kann, wenn man diesen Pfad des Bacon-Projekts verfolgt.
Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Kant selbst hat sich wenig mit Naturkatastrophen und solchen Gefahren beschäftigt. Es gibt aber eine Schrift zum Erdbeben von Lissabon, wo er auch Stellung bezieht, aber er kann sich das nicht so total vorstellen, wie es heute im Raum steht.
Also die Ökokatastrophe, die Vernutzung von Ressourcen, Überfischung, all das, was uns heute plagt und wahrscheinlich über viele Generationen hinweg beschäftigen wird.
Ja, also das hat Kant so hinsichtlich der Konsequenzen nicht vorweggenommen. Das hat Hans Jonas getan, der in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung von 1979 wirklich dieses katastrophale Szenario heute ins Zentrum gerückt hat. Ja. Und dafür kritisiert er auch Kant. Kant hätte zu sehr an die Menschen, wie sie gleichzeitig leben, gedacht und zu wenig an die Menschen, die in einer fernen Zukunft leben werden.
Ist ja auch anspruchsvoll, wenn wir uns das vorstellen. Also eine Solidarität, wie auch immer, worin sie bestehen kann, zu entwickeln für 10 Generationen nach mir, hat was sehr Abstraktes.
Das ist hochabstrakt und Hans Jonas stellt sich der Frage und ich glaube, er ist auch sehr gut darin, die Probleme zu benennen. Er tut sich aber sehr schwer damit, warum wir jetzt eigentlich für die Menschen in 10 Generationen in der Zukunft verantwortlich sind. Also da baut er ganz komplizierte Argumentationen, bei denen wir vielleicht nochmal genauer nachschauen müssen, ob die so überzeugend sind.
Naja, wir können ja erstmal darauf schauen, was genau war seine Kritik an Kant.
Ja, also die Kritik an Kant war einfach, Kant fragt nicht nach Vorsorge in die Zukunft. Wir müssen heute aber die Handlungen, die mit der technologischen Zivilisation zu tun haben, weitblickend in die Zukunft steuern und uns da auch bestimmte Sachen verbieten, meint Hans Jonas.
Das könnte man ja auch noch zum Projekt Aufklärung rechnen, weil es ja doch darauf setzt, dass wir vernunftfähige Wesen sind, die dann auch zu intelligenter Problemlösung imstande sind.
Ja, das ist da ambivalent bei Hans Jonas, weil einerseits ist er ein Kritiker des Bacon-Projekts, aber andererseits sieht er auch, dass die Menschen Technik brauchen, um zu leben. Er will einen intelligenten Umgang mit Technik erreichen und baut dann aber eine ganz große Geschichte auf vom Wert der Menschheit und vom Wert der Natur als Ganzes.
Wenn die beiden sich jetzt wirklich hätten über den Weg laufen können, was glauben Sie, worüber die gestritten hätten, was sie auszutragen gehabt hätten?
Ja, also ich glaube, Kant hätte erst mal gesagt, lieber Kollege Jonas, also da sind sie, glaube ich, an ein paar Stellen zu weit gegangen, weil die Natur mit den lebendigen Phänomenen uns so erscheint, als würde sie Ziele verfolgen, heißt es noch nicht, dass die Natur so was Ähnliches ist wie ein Subjekt oder ein Mensch, ja, die werten kann und Wertungsfähigkeit hat. Da sind sie zu weit gegangen, würde Kant an den Hans Jonas sagen.
Und er hätte ihn auch richtig verstanden in diesem Punkt? Also war das tatsächlich seine Vorstellung, dass man die Natur so auffassen kann wie eine Person?
So ähnlich sieht das Hans Jonas, ja. Er hat da ein Argument, was sich so ähnlich bei Kant findet, aber es gibt einen gewichtigen Unterschied. Kant sagt, die Natur erscheint uns so, als wäre sie zielorientiert angelegt. Also da passt alles zusammen. Die kleinen Tiere dienen als Nahrung für größere und so weiter. Die größeren sorgen dafür, dass die Ökosysteme stabil sind. Das scheint so ganz harmonisch geordnet. Mhm. Und Kant sagt dazu, das scheint so, weil wir die Brille aufhaben und darin Ordnung suchen. Deshalb ist das so. Und was Hans Jonas jetzt macht, ist zu sagen, das scheint uns nicht nur so, das ist so. Und die Natur verfolgt mit dem ganzen Aufbau einen höheren Plan.
Klingt metaphysisch.
Das klingt sehr metaphysisch und das würde auch Hans Jonas gegen Kant sagen. Wir dürfen nicht nur so logisch, abstrakt uns mit Ethik auseinandersetzen. Wir müssen auch in die Metaphysik gehen. Das heißt, in die Lehre von den Dingen, die hinter der Natur liegen. Und da ist Jonas, glaube ich, schon spirituell inspiriert. Ja. Er fühlt sich dabei gut und will uns auch ein gutes Gefühl geben, wenn wir die Natur als ein sinnvolles, großes Ganzes, zu dem wir gehören, darstellen.
Ich meine, wir müssen heute überlegen, angenommen, die würden sich treffen im 21. Jahrhundert, dann würde ja auch Kant sehen, was Menschenhand angerichtet hat. Und dann ist ja die Wegscheide, setze ich weiterhin auf dieses Projekt Rationalität? Also werden wir allein auf diesem Wege ökologische Probleme lösen oder brauchen wir nochmal eine andere Tür, die wir öffnen?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also Kant ist auf jeden Fall der Meister der Rationalität und möchte auch ganz sparsam sein, was Themen wie Spiritualität oder großes Ganzes betrifft. Er würde vielleicht gegenüber dem Jonas sagen, vielleicht sollten wir erstmal die Luft etwas rauslassen bei den großen Katastrophenszenarien. Ja. Bleiben wir doch bei den Menschen, die jetzt und nahe da sind, und versuchen wir bei denen durch Bildung und durch Vorsorge was zu erreichen, weil ich glaube, da unterscheiden sich Kant und Hans Jonas. Für den Hans Jonas ist das Katastrophenszenario, die Menschheit könnte verschwinden, real. Der Kant würde vielleicht eher etwas zurückhaltend und skeptisch sein und sagen, bist du dir wirklich sicher, ja, dass diese Katastrophe so im Raum steht? Mhm. Können wir da nicht auf eine falsche Fährte kommen und die Leute, die heute leben, aus dem Blick verlieren?
Also er wäre kein Alarmist, sagen wir es mal so.
Ja,
also. Aber bevor wir uns dieser Frage nochmal widmen, was hieße das eigentlich, wenn der Planet keine Menschheit mehr hätte? Bin ich in Gedanken noch bei dem, was Sie die Brille von Kant genannt haben. Also er schaut auf die Natur und Sie hatten Wert darauf gelegt zu sagen, es scheint so, als ob alles sich da so harmonisch geordnet wäre und alles zueinander passt wie in einem raffinierten Puzzle.
Ja.
Was passiert denn, wenn man mit Kant die Brille ablegt und dann auf die Natur schaut?
Da würde Kant sagen, ohne die Brille wüssten wir gar nicht, was da vor uns liegt. Wir haben die Natur nur so, wie wir die Brille tragen, und wir sollten uns bewusst sein, dass wir die Brille haben und sie nicht ablegen können. Weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir von Kant lernen können. Er ist immer dabei, etwas langsam zu machen und keine Großtheorien aufzubauen. Er sagt immer, wenn es eine Großtheorie gibt, dann hat die jemand formuliert. Mhm. Und jemand hat sie sich so gedacht. Und der Jonas hat jetzt gedacht, ich lege die Brille ab und formuliere mal so eine große Theorie.
Aber das wiederum verblüfft mich in der Weise, dass Sie jetzt sagen, Kant hat versucht, bescheidener zu denken.
Ja.
Die Grenzen der Erkenntnis, die subjektiven Grenzen, immer auch mit einzubeziehen. Warum dann die Begeisterung für das Bacon-Projekt, was uns doch heute wahnsinnig vorkommt oder vorkommen kann?
Ja, ich glaube, Kant hat schon auch einen Punkt, wo er sich nicht mehr der Brille bewusst ist, und das ist bei seinem großen Aufklärungsoptimismus. Er ist fest davon überzeugt, dass die Menschheit zum Besseren fortschreitet, wenn nur immer mehr Bildung und öffentlicher Gebrauch der Vernunft ohne Einschränkung erlaubt ist.
Ja.
Das ist sozusagen seine Großtheorie, kann man sagen.
Ja, und ob die Bestand haben kann, ist ja heute auch in Frage gestellt. Denn man könnte ja auch sagen, wenn die beiden jetzt gemeinsam darauf schauen, in welchem Zustand dieser Planet ist, dann liegt ja die Frage in der Luft, was hat denn eigentlich das mit dem Menschen selber zu tun, weil er so ist, wie er ist?
Ja, ist richtig. Vielleicht könnten die auch bei ihrer Begeisterung für die menschliche Freiheit und die Vernunftfähigkeit zusammenkommen. Und Kant kann ja schon was lernen, auch von Hans Jonas. Nämlich Hans Jonas hat völlig recht, für Kant spielt die Vorsorge in eine weite Zukunft keine große Rolle.
Mhm.
Aber wenn wir bei Kant nachschauen, gibt's mindestens zwei Punkte in seinem Werk, wo sowas doch auch angelegt ist. Ja, da hat er zwei bestimmte Pflichten, für die wir auch Vorsorge brauchen. Einmal die Pflicht der Hilfeleistung und einmal die Pflicht, die ist etwas seltsam formuliert, die Pflicht zur Sicherung der eigenen Glückseligkeit. Und die letztere nennt er nur eine nicht eigentliche Pflicht oder wenigstens indirekt sei das eine Pflicht.
Also eine Pflicht, dass ich selber meine Glückseligkeit retten kann. Das heißt, ich muss mich um mich kümmern.
Richtig,
ich muss dafür sorgen, dass ich esse und trinke und schlafe und...
Ja, genau richtig. Und man könnte das, was Kant da jetzt über den Einzelnen sagt, auch auf Gruppen von Menschen beziehen oder auf das Kollektiv Menschheit. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir auch in der Zukunft gut versorgt sind, uns in Sicherheit befinden, um von unserer Vernunft Gebrauch machen zu können.
Ja.
Ja, weil er meint, das kann ganz leicht passieren, wenn wir hungrig, mies gelaunt sind, depressiv oder wie auch immer, dass wir dann nicht mehr so klar sehen und auch das Interesse klar zu sehen verlieren, weil wir nur noch ganz nah bei uns selbst sind, aber nicht mehr vernünftig im Größeren denken können.
Und nun zum Schluss dieser mögliche Blick auf den Planeten, der keine Menschen mehr kennt.
Ja.
Gibt es ja heute manche, die darüber Witze machen.
Ja, richtig. Also es wäre für Kant ganz schwer vorstellbar, dass da der Planet ist, aber es gibt gar keine Menschen, die ihn bevölkern und sich bilden und forschen. Es wäre für ihn schwer vorstellbar. Und was ich glaube, was daran eine interessante Frage ist, ist, können wir unabhängig vom Menschen fragen, ob es gut ist, dass es den Planeten gibt oder nicht? Mhm. Hans Jonas meint, wir können das sinnvoll fragen. Und er versuchte auch eine Antwort zu geben, warum die Welt mit Menschen besser ist als ohne. Aber Kant wäre vielleicht vorsichtiger, weil bei Kant bezieht sich ja alles auf das Subjekt, das denkt, urteilt, wertet. Und für Kant wäre das wahrscheinlich keine sinnvolle Frage, ob eine Welt ohne Menschen, wenn sie denn existierte,
ja,
ob die wertvoller ist als eine andere oder nicht.
Also der Witz, dass da zwei Planeten miteinander sprechen und der eine froh ist, dass er die Menschen los ist, der würde auch Kant sagen, nee, das übersteigt eigentlich unsere Grenzen.
Ich glaube, Kant würde sagen, ja, guter Witz, das hätte er sicher auch bei seinen Tischgesprächen mal angebracht, aber er würde sagen, da ist doch eine Grenze, da können wir nicht mehr sinnvoll fragen, ist das gut oder schlecht. Für Kant gibt es die Werte ja nur im Universum, in dem Menschen sind. Mhm. Wenn sie nicht da sind, gibt es keine Werturteile mehr.
Und worin bestünde das Drama in den Augen von Hans Jonas, wenn es keine Menschen mehr gäbe?
Das Drama würde darin bestehen, dass die Weiterentwicklung aufgehört hat. Gar nicht so sehr jetzt die Entwicklung der Menschen zu mehr Vernunft, sondern die Entwicklung des Lebendigen, das immer weitergehen soll. Also für Jonas ist der entscheidende Begriff, das Lebendige gibt in seinem Sein zum Ausdruck, ich will weiter existieren und mich weiter entfalten. Und wenn das aufhörte und der Mensch wäre dann eben ein Teil des Lebendigen, dann wäre das etwas, was dem Ziel des Lebendigen entgegensteht.
Ja, wir beide müssen jetzt nicht urteilen, ob wir die Anwesenheit der Gattung Mensch für einen Segen oder eher für einen Fluch halten. Aber immerhin schön, dass Sie schon mal da waren. Philipp Richter, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.